Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Stefan Detjen, der Leiter des Hauptstadtstudios von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, also unserer Senderfamilie. Stefan Detjen, herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Hallo, schön hier zu sein.
Freitag ab 1 macht jeder seins. Bis dahin schauen wir auf die Themen des Tages, aber nein, das gilt nicht ganz für Sie. Ne? Sie müssen dann nochmal ran. Eines der Tagesthemen, Volodymyr Zelensky ist in der Stadt noch nicht, ne? Aber so im Anflug.
Kommt gleich, aber jetzt auf dem Weg von unserem Hauptstadtstudio in Berlin-Mitte gegenüber vom Bundestagsgebäude und Kanzleramt hierher. Bin ich schon durch heftige Polizeiabsperrungen gefahren, vor unserem Gebäude auf der Spree patrouillierten Polizeiboote, Polizeitaucher, die da unterwegs waren. Also da sieht man, was da passiert, wenn ein Mann in die Stadt kommt, der eigentlich ein Moving Target, ein wirkliches Kriegsziel ist.
Tja, wir werden gleich ausführlicher drüber sprechen. Ich habe gedacht, gerade weil da auch so viele wahrscheinlich auch nicht so schöne Fragestellungen mit verknüpft sind, fange ich mal mit einer schönen Nachricht an, einer Geschichte, die ich heute in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe. Ein Schweizer Unternehmen, das einen Lachdetektor eingeführt hat, also ein Gerät, das da wirklich auf den Schreibtischen zu finden ist. Man hat berechnet, der Mensch ist offenbar glücklich und zufrieden und ausgeglichen, wenn er 15 Mal am Tag mindestens lacht. Das macht dann irgendwie 4 Lacher in 2 Arbeitsstunden, hat man errechnet. Und wenn man seltener lacht, dann kriegt man eine E-Mail mit einer Aufmunterung. Ja, ich weiß nicht, Katzenvideo oder eine Karikatur, keine Ahnung, was man da alles kriegen könnte. Aber ich habe mich gefragt, als Journalist, gerade als Hauptstadtjournalist mit diesen Themen, mit denen Sie auch befasst sind, lacht man da genug?
Ja, so in mancher Hinsicht ist uns wirklich das Lachen vergangen. Es gab ja früher so ein journalistisches, leicht zynisches Lachen, dass man sich über Politik auch amüsiert hat. Ich würde mal sagen, das ist uns vergangen. Das ist wir sind sehr ernsthaft geworden, wissen, dass wir in ernsten Zeiten leben und ich hoffe, dass bei uns trotzdem, wir freundlich lächeln, wenn wir uns begegnen. Und das ist jedenfalls bei uns im Team so, dass wir uns gerne sehen und da auch gerne gelacht wird.
Ich meine auch, man hört es, wenn man Sie und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Hauptstadtstudio hört. Und ich muss auch eins mitgeben, also wenn jetzt jeder denkt, dann lacht man halt mal so ein bisschen falsch. Das haben Sie offenbar diesem Gerät beigebracht, falsches Lachen zu erkennen, also durch vieles Testlachen. Aber was nicht erkannt wird, wenn über jemanden gelacht wird, was natürlich schon ein Drama sein kann.
Aber dann vergeht einem natürlich auch schon wieder fast das Lachen bei der Vorstellung. Wahrscheinlich sind das dann Kameras, die einen beobachten und dann Gesichtsausdrücke analysieren und das sieht dann der Arbeitgeber und also auch eine gespenstische Vorstellung.
Ja, absolut. Meine Damen und Herren, Sie können uns heute zuhören. Vielleicht werden Sie uns, ich glaube, ein bisschen ist es gerade schon gelungen, auch mal schmunzeln hören. Ansonsten kriegen Sie hier die Themen des Tages und die beste Analyse, die wir Ihnen dazu liefern wollen. Wie gesagt, Volodymyr Zelensky in Berlin. Aber natürlich haben wir auch einen Friedensnobelpreisträger. Das und anderes heute im Deutschlandfunk Kulturstudio 9. Eine Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast. Schönen guten Tag. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, wir schauen auf die Themen des Tages und ein großes Tagesthema, eine große Ankunft, Stefan Detjen, unser Hauptstadtstudioleiter, hat es gerade schon erzählt, ist die des Volodymyr Zelensky, des ukrainischen Präsidenten, der also eine kleine Europatour hinter sich hat, heute Morgen noch in Rom beim Papst, vorher in Frankreich unter anderem, jetzt eben in Berlin. Er wird um 14 Uhr ankommen, dort nur ein kurzes Statement geben erstmal, oder? Es sind jetzt keine großen Pressegespräche geplant.
Es gibt keine Pressekonferenz, es gibt Pressestatements von Bundeskanzler Scholz und Volodymyr Zelensky. Mehr werden wir wahrscheinlich außer Bildern gar nicht bekommen.
Und dann das Gespräch, also erst mit Scholz, dann mit dem Bundespräsidenten.
Ja, man muss ja sehen, das ist eigentlich das total reduzierte Programm. Eigentlich sollte heute US-Präsident Biden in Berlin sein. Es sollte ein Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer morgen geben. Es sollte diese Ukraine-Unterstützerkonferenz auf der Luftwaffenbasis in Ramstein geben. Alles, das ist ausgefallen, weil Biden wegen des Hurricanes in den USA nicht nach Europa gekommen ist. Was für Zelensky natürlich eine schwierige Situation war, denn da ging es ja gerade darum, da dieses Signal der geschlossenen Unterstützergruppe nochmal auszusenden. Insofern ist das jetzt das Minimalprogramm, was hier stattfindet.
Also auch minimal oder minimaler Ertrag für Volodymyr Zelensky? Oder kann da noch trotz dieser reduzierten Reiseroute und der reduzierten Treffen etwas herauskommen, was für ihn politisch wichtig ist?
Ja, das ist ja für ihn jetzt in einer schwierigen Situation. Wir sehen, dass die Kräfte der ukrainischen Armee im Kampf gegen die russischen Invasoren nicht nur begrenzt, sondern sprichwörtlich erschöpft sind. Die sind in der Defensive, ganz schwierige Situation. Und wir wissen, was sich Selenskyj wünscht, die weitreichenden Waffen, den deutschen Taurus, die Genehmigung, die vom Westen gelieferten Raketen weit ins russische Hinterland schießen zu können. Das ist seine Strategie und es ist im Moment nicht absehbar, dass ihm diese Wünsche erfüllt werden. Die Botschaft, die er bekommt, die wir auch von Bundeskanzler Scholz nochmal hören werden, ist, dass es Unterstützungszusagen gibt. Da ist dann immer wieder dieses große 50 Milliarden Dollar Unterstützungspaket, auf das sich die G7-Staaten im Sommer in Italien verständigt haben, wo immer noch nicht klar ist, wie das finanziert wird. Volodymyr Selenskyj kommt in einer Situation in Deutschland, wo diese Bundesregierung vor sehr schwierigen Haushaltsverhandlungen steht. Und in diesem Haushalt, wo wir gar nicht wissen, kriegen die das dann überhaupt geschlossen, über die Bühne, da sind die Ausgaben für die Ukraine halbiert worden. Also die Signale, die da kommen, die sind nicht wirklich gut für Selenskyj, die sind im besten Fall ausgesprochen ambivalent.
Und zumal ja Olaf Scholz, Sie haben es ja gesagt, sich so klar festgelegt hat mit Blick auf die Waffensysteme Taurus beispielsweise, wie auch die Ausweitung der Reichweite, wie weit man in russisches Territorium hineinschießen darf, da kann er sich ja eigentlich gar nicht mehr bewegen. Oder ist in so einem Treffen, wie es dann jetzt in gut anderthalb Stunden beginnen wird, ist da doch noch Spielraum drin?
Ja, ich glaube, es gibt Spielräume oder es gibt Dynamiken, die ich da beobachte, die zwei Dynamiken sind. Und ich bin selber gar nicht sicher, wie ich die wirklich interpretieren kann. Die eine Dynamik ist die, die geprägt ist durch die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA und die Möglichkeit, dass wir es wieder mit einem Präsidenten Trump und einer wirklichen drastischen Reduzierung oder Einstellung der US-Hilfe für die Ukraine bekommen. Das wäre eine dramatische Situation. Vor dieser Entscheidung ist es das Interesse der Ukraine und ihrer westlichen Unterstützer nochmal zu demonstrieren und alles festzumachen, dass diese Unterstützung in einem substanziellen Maß weitergeht. Das ist diese Botschaft, die man Selenskyj gibt und die man vor allen Dingen auch Richtung Moskau aussenden will. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist. Putin hat gute Gründe zu sagen, jetzt schauen wir doch mal, was in den USA passiert, und alles spricht dafür, dass nicht nur die Ukraine, sondern auch die Unterstützungsbereitschaft des Westens an Grenzen kommt. Und es gibt diese zweite Dynamik, die darauf hinausläuft, dass man sondiert, wie es doch zu Verhandlungen kommen kann. Das haben wir immer wieder gehört, immer wieder kommen da Meldungen, jetzt gerade von italienischen Medien, dass es da konkrete Pläne gibt. Und es ist klar, es finden viele diplomatische Gespräche statt. Ich war neulich in New York bei der UNO-Generalversammlung, wo auch der Bundeskanzler war, wo die Außenministerin war. Viele Randgespräche mit dem türkischen Präsidenten. Olaf Scholz wird wahrscheinlich demnächst in die Türkei wieder reisen. Diese Länder, die Türkei, Indien, dann vor allen Dingen China, die werden eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, eine Koalition zustande zu bringen, in der die Unterstützer der Ukraine, aber auch die Staaten sind, die sich da bisher eher an die Seite Russlands schlagen oder bedeckt halten. Da müsste es eine Konstellation geben, dass eine solche Gruppe dann den Tisch bereitet für echte Verhandlungen. Das ist eine Dynamik, die sehen wir hinter verschlossenen Türen und die gehört auch mit zum ganzen Bild.
Verhandlungen allerdings natürlich vor welcher Kulisse? Wenn das gilt, was Sie ja gerade beschrieben haben, ja, die schwindende Unterstützung im Westen für die Ukraine. Wir sehen es in Deutschland selbst an Wahlergebnissen, bei den Landtagswahlen, an Umfrageergebnissen für Parteien, die einen anderen Kurs da fahren wollen. Allen voran Sarah Wagenknecht, BSW. Wir sehen aber auch in der Kanzlerpartei, ja, SPD, diesen wachsenden und lauter werdenden Zweifel. Ich meine, wenn wir das sehen, all das sieht Wladimir Putin. Er sieht den Wahltermin in den USA und er sieht eigentlich, was seine Verhandlungsposition immer besser werden?
Ja, natürlich. Der sieht in vielen bestätigt das Bild, das er sich vom Westen gemacht hat und das er ja auch in seinem eigenen Land verbreitet. Dieser Westen ist schwach. Der ist nicht bereit, sich wirklich zu verteidigen, um seine Haut zu kämpfen. Das ist ein dekadentes System. Das ist das Bild, das er vom Westen zeichnet. Die beschäftigen sich mit Woke-Kultur und mit queeren Menschen, aber die sind nicht bereit, sich zu verteidigen, wenn es ernst ist. Und das ist natürlich eine Frage, vor der wir stehen. Und das ist das, was hier auch gerade im eigenen Land, auch in diesen Wahlkämpfen natürlich jetzt verhandelt wird. Nichtsdestotrotz, es gibt diese Koalition, nach dem, was ich höre, immer auch in diesen Mittelstaaten, die da so wichtig sind, in den Staaten des globalen Südens. Das sind ja Akteure, die geopolitisch eine wachsende Macht haben, die verflochten sind in viele Richtungen mit Russland, mit China, aber auch mit dem Westen, die ihre Rollen als regionale Mächte wie die Türkei etwa auch im Nahen Osten ausbauen wollen, die haben sehr starke Interessen und man setzt darauf, dass die am Ende des Tages doch sehr stark ein Interesse haben, diesen Konflikt zu beenden und sich überzeugen zu lassen, dass das nur dann geht, wenn sie ihre Einflussmöglichkeiten auf Russland ausüben und es dann, das ist ja der ganz entscheidende Punkt, nicht nur einfach zu einem Waffenstillstand, zu einer Befriedung des Krieges kommt, sondern zu echten Sicherheitsgarantien. Das ist das Entscheidende. Darauf wird die Ukraine drängen. Vorher wird die sich nicht geschlagen geben und da wird der Westen sehr stark darauf drängen, wer tritt in diese Rolle der Sicherheitsgarantoren ein. Das war ja auch schon ein ganz zentraler Punkt in den ersten Verhandlungen, die in den Monaten nach dem Kriegsbeginn 2022 stattgefunden
haben. Und auch direkt vorher. Auch das war ein großes Thema. Also bevor der russische Angriff losging, gab es ja schon entsprechende Modelle, zu sagen, keine NATO-Mitgliedschaft, aber Sicherheitsgarantien.
Absolut. Das ist die entscheidende Frage natürlich. Also bedeutet ein Waffenstillstand, möglicherweise eine wie auch immer formulierter Verzicht, de facto Verzicht der Ukraine auf Territorien, auf ihren Anspruch, alle von Russland völkerrechtswidrig eroberten und annektierten Gebiete wieder zurückzubekommen, bedeutet ein de facto Verzicht, darum geht es, dann, dass die Ukraine dann aber in ihrem Bestand wirklich gesichert und geschützt ist.
Genug Themen auf jeden Fall, nicht nur hier bei uns, sondern auch für das Gespräch und für die Gespräche, die Volodymyr Zelensky heute in Berlin hat. Erst mit Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, dann mit Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten, am heutigen Nachmittag. Und wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, ich habe gerade gehört, Stefan Dethchen, Sie müssen dann auch um 17 Uhr hier bei uns wieder ran und erzählen, was man möglicherweise doch aus den kurzen Statements vorab schon gehört hat. Vielen Dank, genau. Bis hierhin. Die Nobelpreiswoche hat kann man sagen, fast ihren Abschluss gefunden. Am Montag gibt es dann noch den inoffiziellen, den Wirtschaftsnobelpreis, aber die wirklichen Nobelpreise, die kennen wir jetzt alle, die Preisträger in diesem Jahr, denn seit 11 Uhr steht auch fest, wer den Friedensnobelpreis bekommt in diesem Jahr. Er geht an die japanische Organisation Nihon Hidankyo, eine Organisation, die sich um eine Welt frei von Atomwaffen bemüht. Dafür wird sie geehrt vom norwegischen Nobelkomitee in Oslo, das diese Entscheidung bekannt gegeben hat. Stefan Dethchen ist mein Gast heute, Hauptstadtstudioleiter von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Das ist erstmal interessant, einmal mehr eine Organisation und nicht, wie es früher auch immer mal wieder natürlich der Fall war, Politikerinnen oder Politiker.
Ja, das kennen wir ja von dem Nobelpreiskomitee, dass die sehr stark auf die Zivilgesellschaft schauen und die auch immer wieder im Blick haben. Und hier ist das eine ganz typische zivilgesellschaftliche Organisation, die entstanden ist als Interessenvertretung der Strahlenopfer, der Überlebenden der Atombombenabwürfe aus Hiroshima und Nagasaki. Der Gründer ist selber ein Überlebender der Atombombenexplosion in Nagasaki gewesen, jemand, der das mit schweren Verbrennungen und gesundheitlichen Schäden überstanden hat. Und diese Organisation ist jetzt in die Rolle einer Organisation gewachsen, die sich mit globalen Blick für atomare Abrüstung und die Verhinderung eines Atomkrieges einsetzt, in einer Zeit, das muss man ja sagen, in der die Gefahr eines Nuklearkrieges seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nie so groß war wie heute.
Auch in einer Zeit, in der nukleare, also generell Abrüstung, aber auch nukleare Abrüstung etwas ist, was ja niemand mehr richtig auf dem Schirm hat. Also die Staaten, die vielleicht möglicherweise sowieso nicht so friedliebend im internationalen System unterwegs sind, erst recht nicht, aber eben auch die anderen. Wir hatten eine Diskussion jetzt Anfang des Jahres über eine europäische Atombombe, also wo wir eine ganz andere Stimmungslage haben als beispielsweise, ja, man kann sagen, eigentlich seit den 80er Jahren, als die beiden großen Blöcke sich bemüht haben, dieses Overkill-Potenzial, das die Erde, ja, ich weiß gar nicht, wie viel hundertfach vernichten konnte, langsam abzubauen.
Ja, wir sind sicherlich in einer historischen Phase, in der diese klassische Abrüstungsdynamik, die sich zwischen den großen Blöcken, zwischen Russland und den USA abgespielt hat, in der die an ein Ende gekommen ist und in der wir einerseits sehen, das Bewusstsein für die globale Gefahr eines Nuklearkriegs, sei es im Ukraine-Konflikt, sei es aber auch durch die drohende iranische Atomaufrüstung, sei es durch Nordkorea. Das darf man nicht vergessen. Wir sitzen hier in Berlin im Radius der nordkoreanischen Atomwaffen. Das ist eine ganz reale Gefahr. Und natürlich das Konfliktpotenzial überhaupt in Asien ums Südchinesische Meer. Also die Bedrohungslage ist sehr groß. Und insofern haben wir tatsächlich eine Diskussion, auch gerade in Asien, das ist ja interessant, wo es darum geht, wie wehrt man sich dort gegen die chinesische Bedrohung. Das führt dann in der Tat zu Diskussionen darüber, ob nicht etwa Taiwan auch durch Nuklearwaffen geschützt werden sollte, ob man denen die Möglichkeit bereitstellen sollte. Und es führt auch, das ist ja auch sehr interessant, auch in Japan, ein Land, das geradezu eine pazifistische Tradition hatte seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Auch dort haben wir seit 2022 ganz ähnlich wie in Deutschland eine Zeitenwende erlebt mit dem Versprechen, das Verteidigungsbudget bis 2027 zu verdoppeln, das 2%-Ziel auch in Japan zu erreichen, mit immensen Folgen für die japanische Wirtschaft, weil die auch die Sanktionen gegen Russland mitgetragen haben. Also auch in Japan ein wirkliches Umdenken.
Aber ist denn dann eine solche Entscheidung, wie sie jetzt heute das Nobelpreiskomitee bekannt gegeben hat, weltfremd, realitätsvergessen? Also wenn man sich letztendlich in gewisser Weise gegen die Logik auch der Zeitenwende stellt, wo wir sehen eben auch die Staaten, die lange eine pazifistische Tradition hatten, die lange eigentlich darauf hingearbeitet haben, Deutschland in gewisser Weise ja auch als aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs eben Lösungen nicht mehr über den militärischen Weg zu gehen, dass dieser Weg letztendlich naiv erscheint?
Das glaube ich nicht, denn ich glaube, gerade in dieser Zeit ist es wichtig, etwas zu erreichen, was wir irgendwann mal im Kalten Krieg zwischen dem sowjetischen Machtzentrum und dem von den USA geführten westlichen Machtzentrum erreicht haben, nämlich eine Verständigung darüber, dass der Ausschluss, der Einsatz von Nuklearwaffen so weit wie möglich ausgeschlossen, tabuisiert wird. Und das ist wichtig. Und das sehen wir auch im Ukraine-Krieg, wie wichtig das war, dass dieser globale Konsens hergestellt wird. Es war ja so, dass am Anfang sehr ausdrücklich aus Russland, auch von Putin, die Drohungen damit kamen. Das waren sehr konkrete Drohungen, dass Russland Nuklearwaffen einsetzen könnte in diesem Krieg. Und es war sehr, sehr wichtig, dass dann zum Beispiel China, das sich lange rausgehalten hat, in diesem Punkt wirklich Stellung bezogen hat und klar gemacht hat, das muss ausgeschlossen sein. Das würde auch China nicht tolerieren. Also Putin sehr deutlich gemacht hat, da ist eine, auch aus chinesischer Sicht, eine rote Linie. Und von daher glaube ich, ist das in dieser Zeit sehr, sehr wichtig, dass dieser globale Konsens, dass der erneuert wird, dass der befestigt wird mit allen Mitteln. Und da spielen dann solche zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Rolle. Und da kann auch die symbolische Wirkung, die tatsächliche Wirkung dieser Nobelpreis hat eine Rolle spielen.
Aber es bleibt letztendlich ein bisschen in dieser Logik, man braucht diese Waffe offensichtlich für eine internationale Sicherheitsarchitektur allein in dem Schrecken, dass man sie einsetzen könnte und in der Verabredung, dass man sie deshalb nie einsetzt. Ich bleibe jetzt mal im sozusagen naiven pazifistischen Gedanken, wenn man eigentlich sich sowieso darauf verständigt, dass man sie nicht einsetzen will, also selbst auch ein Putin am Ende nicht diesen Schritt geht und bisher auch glücklicherweise auch in Nordkorea der Finger noch nicht auf dem Knopf war, wäre natürlich eigentlich die Vorstellung, dass man auch auf diese Waffen ganz verzichten könnte.
Ja, das ist eine theoretische Vorstellung, aber wir leben wieder in der Logik der Abschreckung, die sich jetzt eben, das ist ja das Beunruhigende daran, jedenfalls auf weniger rationale Akteure richtet, als wir das in der Zeit des Kalten Krieges hatten, wo wir es in Russland, in Moskau mit einer Führungsstruktur zu tun hatten, die nicht alleine auf eine einzelne Person herauslief. Im Moment haben wir sehr stark, etwa in Nordkorea, aber auch in Russland, mit Nuklearmächten zu tun, in denen alle Macht sich in einer einzigen Person bündelt. Und das ist natürlich viel schwieriger zu berechnen. Da kommt dann viel mehr Psychologie ins Spiel, als wenn man es mit rational agierenden Staaten zu tun hat. Und das macht die Situation im Augenblick so gefährlich, so brisant. Und insofern ist so eine, ja, sagen wir mal, moralische Wirkung, wie sie von solchen Organisationen ausgeht und von dem Nobelpreis, ist die ein Mittel. Und es muss aber, das ist überhaupt keine Frage, es muss dazukommen, eine Drohung, die für solche Akteure dann wirklich existenziell ist, die ihnen deutlich macht, Der Einsatz von Nuklearwaffen würde auch in jedem Fall auch euer eigenes Ende bedeuten.
Es war an dem Tag, als Konrad Adenauer zum ersten Mal zum Bundeskanzler gewählt wurde, da hat eine kleine Gruppe von Zeitungskorrespondenten, ich glaube, das kann man wahrscheinlich männlich belassen, damals 1949, per Aushang im Bonner Bundeshaus, ich Zitat, alle im Bundestag akkreditierten Journalisten zur Gründung einer Bundespressekonferenz aufgerufen. Der offizielle Gründungstag der Bundespressekonferenz war dann am 11. Oktober 1949. Ja, und wenn Sie richtig rechnen, das war heute vor 75 Jahren. Das würden wir, glaube ich, sowieso zum Thema machen, denn das ist eine wichtige Institution für politischen Journalismus in Deutschland. Aber wir machen es erst recht zum Thema, weil Stefan Dethjen heute zu Gast ist, der eben auch im Vorstand dieser Bundespressekonferenz sitzt. Insofern darf ich einfach mal gratulieren an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch
an alle über 900 Mitglieder.
Und muss wahrscheinlich auch erstmal so ein paar Grundfragen stellen, denn da gibt es häufiger Missverständnisse. Aber können ja denken, Moment mal, Stefan Dethjen, Leiter des Hauptstadtstudios Deutschland, wo Bundespressekonferenz, ist das nicht was von der Bundesregierung, weil man sieht doch da immer die Minister, aber nein, ist es nicht.
Ne? Ja, völlig richtig. Das ist ein verbreiteter Irrtum, dass das sowas, so eine Art verlängerter Arm des Bundespresseamts ist und das ist aber nicht der Fall. Sie haben das ganz richtig geschildert. Es ist ein Verein, der von Journalisten gegründet wurde, heute mehr als ein Drittel auch Frauen als Mitglieder hat. Gerade unter den Aktiven sind die Frauen viel, viel stärker vertreten als in Bonn das damals war. Aber wir sind ein Verein von Korrespondentinnen und Korrespondenten in Berlin, die sich mit der Bundespolitik beschäftigen. Und der Zweck dieses Vereins ist es, Pressekonferenzen auszurichten. Das ist das, was wir tun. Dreimal in der Woche kommen, nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig. Das ist eine gewachsene Tradition, ein Stück unserer politischen Kultur, kommen die Sprecher der Bundesregierung und aller Bundesministerien zu uns, stellen sich allen Fragen. Und unsere Rolle als Journalistinnen und Journalisten, als Vorstandsmitglieder, die diese Pressekonferenzen leiten, ist es zu gewährleisten, dass alle Fragen gestellt werden können. Dass wir nicht in eine Situation kommen, wie wir das in manchen anderen Ländern kennen, wie wir das zum Beispiel unter Trump im Weißen Haus erlebt haben, dass die Regierung sagt, heute äußern wir uns mal gar nicht. Oder dass die sagen, heute lassen wir nur drei Fragen zu, und zwar bei Trump dann von Fox News, von Breitbart und einem anderen ihm befreundeten Blogger. Nein, es sollen alle Fragen gestellt werden können. Und das Mindeste, was wir dann immer als O-Ton fürs Radio oder als Zitat für die Zeitungen bekommen, ist eben die Aussage, wir äußern uns nicht, oder die Geschichte, auch auf mehrfache Fragen wollte sich die Regierung nicht äußern.
Es gibt ja manchmal diese quälenden Situationen, wenn man dann merkt, dass ein Ministeriumssprecher oder der Regierungssprecher dann so anfängt. Ich finde, es gibt immer so Signalworte. Lassen Sie mich zunächst einmal, da weiß man, okay, man kriegt jetzt eine lange Vorgeschichte, möglicherweise um Zeit zu gewinnen, oder aber so Begriffe wie, wir sind da im engen Abstimmungsprozess, da weiß man dann schon als geschulter Journalist, möglicherweise auch als geschulter Medienkonsument, okay, da kommt nichts, ne?
Ja, das gehört natürlich mit zur Erfahrung und zu unserer Professionalität, da auch zwischen den Zeilen zu lesen und solche Formeln genau zu verstehen. Das können Laien nicht so wie jemand, der das seit langem beobachtet und sich sozusagen in diesem Sprech auskennt. Und natürlich gibt uns gerade dieses Format der Regierungspressekonferenz immer auch etwa die Möglichkeit, verschiedene Ministerien zu fragen. Das ist was da sehr häufig passiert. Wir erfahren, da gibt es in der Bundesregierung unterschiedliche Positionen.
Und das soll ja manchmal vorkommen bei dieser Bundesregierung.
Den Sprecher des FDP-geführten Finanzministeriums und den neben ihm sitzenden Sprecher des von einem Grünen geführten Bundeswirtschaftsministeriums und hört mal, wie die mit solchen Dissensen auf offener Bühne umgehen. Aber vor allen Dingen, das darf man nicht unterschätzen, darauf legen wir auch großen Wert, ist das ein Forum, das der sachlichen Information dient. Das haben wir auch gerade bewusst mit Blick auf die Zeiten, in denen wir leben, auch vor ein paar Jahren in unserer Satzung nochmal formuliert, dass das ein Raum sein soll, in dem sachlich informiert werden soll, eine sachliche Grundlage dafür geschaffen werden soll, dass wir als Journalistinnen und Journalisten fundiert, gut informiert berichten können, dass wir eine gute, fundierte, auf sachlichen Informationen beruhende Meinungsbildung in den Medien und in der Bevölkerung ermöglichen können.
Haben Sie denn besondere Momente in Erinnerung? Also in jede Richtung denkbar. Besonders schlimm, besonders schön, besonders lehrreich?
Ja, natürlich. Also im Laufe der Jahre, die ich das jetzt beobachte, gab es da natürlich auch geradezu spektakuläre Momente. Also wirklich denkwürdig, auch für die, auch sozusagen sprechend für diese Art der Einrichtung, war 2002, erinnere ich mich, als in einer Folge von Pressekonferenzen auf offener Bühne die damalige Bundesjustizministerin Hertha Däubler-Gmelin zum Rückzug aus ihrem Amt, ja, man muss sagen, gedrängt wurde. Das hatte auch was mit der Art der Äußerungen zu tun. Da entstanden immer mehr Nachfragen. Sie war wegen einer kritischen Bemerkung zum damaligen US-Präsidenten George Bush, die als Hitler-Vergleich gedeutet worden ist, war sie da in die Schusslinie gekommen. Und das endete nach einer Regierungspressekonferenz, dass sie selber in die Bundespressekonferenz kommen musste und sich den Fragen stellen musste. Und das war dann alles nicht so besonders geschickt. Am Ende des Tages war diese politische Karriere an nicht ganz an ein Ende. Sie ist immer noch sehr aktiv, macht viele wichtige Projekte auch. Aber jedenfalls diese Ministerkarriere war an ein Ende gekommen. Aber es gibt auch Momente, zum Beispiel hat die Bundespressekonferenz, glaube ich, eine wichtige Rolle gespielt in der Corona-Zeit. Da haben wir auch ganz gezielt in dieser Zeit dann Fernsehübertragungen, was wir sonst nicht immer tun, aller Pressekonferenzen fast zugelassen. Die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Lauterbach, der Chef des Robert-Koch-Instituts, Wieler, viele erinnern sich, die waren regelmäßig bei uns. Das war uns wichtig. Wir hatten da auch in unserer Mitgliedschaft Vertreter von Blogs, die da sagen, ausgesprochen kritisch waren, sich als Foren der Kritik der Corona-Politik etabliert hatten. Auch die waren da, konnten ihre Fragen stellen. Also da hatten wir, glaube ich, eine sehr wichtige Funktion. Und heute ist das nach wie vor so. Wir haben viele Journalistinnen und Journalisten, die da regelmäßig kommen. Und ich finde, da wird sehr sachlich und sehr gut und sehr interessant auch immer wieder nachgefragt.
Eine Institution auf jeden Fall in Deutschland, allen voran natürlich für Journalistinnen und Journalisten, aber ich glaube auch darüber hinaus. Die Bundespressekonferenz, die heute vor 75 Jahren ihren Gründungsimpuls hatte, Stefan Dethien, Mitglied des Vorstands der BPK, hat uns ein bisschen erzählen können und wir können so viel schon mal verraten. Nächste Woche wird groß gefeiert mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, dann in einem Festakt. Heute wird mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt mit dem morgigen Tag die Änderung der StVO in Kraft treten. Eine Abkürzung zur Abschreckung, aber es ist sehr spannend. Es geht um die Straßenverkehrsordnung und das ist insofern spannend, Stefan Dethien, weil darin ja in dieser Verordnung, in den Veränderungen durchaus ein Paradigmenwechsel drin steckt, nämlich der Vorrang des Autos. Also die Straßenverkehrsordnung, die bis dato eigentlich seit es das Automobil gibt, immer gesagt hat, das erste Ziel muss sein, dass der Verkehr fließt und alles, was das begrenzt, muss sehr, sehr, sehr gut begründet werden. Dass man das geändert hat und das wird ganz konkret bedeuten, Tempo-30-Zonen können die Kommunen einfacher ausweisen, Fahrradwege einfacher anlegen. Möglicherweise wird das etwas sein, was aus dieser grünen Beteiligung an der Ampel länger wirkt als anderes.
Ja, das kann sein. War ja auch ein schwieriges Gesetzgebungsverfahren. Der Bundesrat war damit beteiligt, weil das eben auch die Länder betrifft. Der Vermittlungsausschuss musste da verhandeln. Also das, was da jetzt in Kraft tritt, ist ein Kompromiss. Aber in der Tat, ich würde das auch so sehen, das ist ein Zeichen eines Paradigmenwechsels eben, der spiegelt, wie sich unser, insbesondere in urbanen Räumen, eben unser Verkehrsverständnis ändert. Und auch da, wir haben eben schon über Corona gesprochen, haben wir ja schon gesehen, dass man da dann in Zeiten des Lockdowns extra Fahrradspuren angelegt hat, weil die Leute nicht mehr so im öffentlichen Verkehr, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt haben. Und wie schwierig das war, dass das eben großen Begründungsaufwand hatte, Widerstände ausgelöst hat. Das ist jetzt geordnet worden. Das ist ein ganzes Paket von Maßnahmen. Es geht um solche Sonderspuren, es geht um Parkzonen für Anwohner, die erleichtert ausgewiesen werden können, Geschwindigkeitsreduzierung, Tempo 30 Zonen können vereinfacht ausgewiesen werden. In der Tat, ein Paradigmenwechsel.
Aber der kommt natürlich jetzt zu einem Zeitpunkt, wo all diese politischen Ideen und die dafür kämpfen, eigentlich ziemlich in der Defensive sind. Ne? Also man hat das hier in der Hauptstadt gesehen, mit dem Regierungswechsel hin zur CDU-geführten Regierung, dass man erstmal angefangen hat, wieder diese Verkehrspolitik zurückzudrehen. Wir sehen das ja auch anderswo, dass genau diese Verkehrspolitik die Neuaufteilung des Verkehrsraums fast schon, ich weiß nicht, ob der Begriff zu groß ist, aber fast schon den Charakter von Kulturkämpfen annimmt.
Ja, würde ich auch sagen, großes Wort, aber da ist was dran. Das Auto ist in Deutschland, wo immer es ums Auto geht, hat eine immense Bedeutung. Und da sehen wir jetzt umfassend eigentlich, dass wir da einen Kulturwandel, eine Art Zeitenwende erleben, nicht nur in dem Verkehrsverhalten in Städten, was die Schiene angeht, was die Bahn angeht. Überall erleben wir das, wenn wir sehen den Wandel der Bahn, was da gerade los ist, wie diese Umstellung jetzt vorangetrieben werden muss, mit welchen Kosten, mit welchen Schwierigkeiten und Problemen. Und das ist vielleicht der Punkt, der uns am dramatischsten noch beschäftigen wird in den kommenden, ja, vielleicht sogar Wochen und Monaten, jedenfalls auch mit Blick auf die Bundestagswahl. Das ist das, was die Automobilindustrie zurzeit abbekommt. Volkswagen, das erleben wir, da drohen Werksschließungen, Entlassungen, Dinge, die es da nie gegeben hat. Alles, all dies sind Zeichen, sind Symptome dieses Paradigmenwechsels, dieser Zeitenwende, die wir da erleben, wenn es um unser gesamtes Mobilitätsverhalten überall in Städten, in Dörfern, auf dem Land, in der Luft, auf dem Wasser, auf den Straßen angeht.
Stefan Detjen sagt es hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur, und ich habe gerade überlegt, wie ich mich am liebsten durch die Stadt bewege. Hängt immer auch ein bisschen von den Strecken ab, aber Fahrrad ist schon ganz gut, ja, zum Beispiel. Und deswegen kommt mir dieser Gedanke gerade, weil ich nicht möchte, dass möglichst viele von Ihnen auch mal wieder zu uns kommen, nämlich schon in einer knappen Woche am Donnerstag, wenn wir wieder im Berliner Humboldt-Forum sind. Stefan Detjen war da auch schon zu Gast, wenn wir unsere kleine Sendung dorthin verlegen. Und ich weiß nicht, ob Sie schon gesehen haben, wer nächste Woche Donnerstag zu Gast ist?
Nein, nee.
Roland Kaiser.
Ah, ja, okay. Wird er singen?
Ich glaube nicht, weil er hat gesagt, er möchte eigentlich, wenn er singt und auftritt, eine vernünftige Band und eine Begleitung dabei haben. Wir hätten ihm nur ein E-Piano anbieten können.
Begleitung können Sie ja machen. Also dann wird's voll. Fabian Frenzel singt im Humboldt-Forum. Nächste Woche, wann nochmal?
Am Donnerstag, 12:05 Uhr. Das haben Sie jetzt gesagt, Stefan
Detjen. Und man kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut hin.
Sehr gut.
Ich schreibe es mir auch gleich in den Kalender.
Stefan Detjen ist mein Gast, jemand, der generell das beobachtet, was im Bundestag passiert, aber gestern mit besonderer Aufmerksamkeit die große Debatte zum 7. Oktober, zum ersten Jahrestag. Wir hatten das ja auch gestern als Thema in der Sendung, aber ja auch mit dieser schwierigen Frage, mit der Sie sich ja auch viel beschäftigt haben. Wie kann man eigentlich auf eine gute Art und Weise, in einer Deutlichkeit, in einer Klarheit, aber eben ohne zu enge Grenzen zu ziehen, ein Bekenntnis gegen Antisemitismus abgeben? Der Bundestag findet da nicht zueinander, die maßgeblichen Fraktionen der politischen Mitte, die sich darum bemüht haben, weil es einfach ein, wie ist da Ihre Beobachtung, ein zu schwieriges Unterfangen ist, genau diese klaren Grenzlinien zu ziehen, ohne zu starke Grenzen zu ziehen?
Also man muss das zunächst nochmal sagen, der Bundestag eben zum Jahrestag, 7. Oktober, macht eine große Debatte mit vielen Bekenntnissen zum Kampf gegen den Antisemitismus, mit vielen Bekenntnissen zur deutschen Staatsräson, an der Seite Israels zu stehen. Aber was man da so, ja, man muss fast sagen, unter den Teppich gekehrt hat, ist, dass es diesem Parlament seit jetzt einem Jahr nicht gelungen ist, das zu tun, was es eigentlich tun wollte, nämlich ein parteiübergreifendes Bekenntnis zum Kampf gegen den Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland zu verabschieden. Das wollte man nach dem 7. Oktober letzten Jahres machen, wollte das dann zum Gedenktag 9. November machen. Das ist nicht gelungen. Man hat sich darüber zerstritten, wollte es dann im Januar zum Holocaust-Gedenktag machen. Auch das ist nicht gelungen, wollte es zu Beginn der Sommerpause machen. Auch das ist nicht gelungen. Die Verhandlungen darüber zwischen den Ampelfraktionen und der Unionsfraktion finden seit Monaten jetzt hinter streng verschlossenen Türen statt. Wir hören da ganz wenig. Aber das, was jetzt immer mehr rausdringt, ist, dass man sich darauf einstellt, dass dem Deutschen Bundestag das nicht mehr gelingen wird. Und das ist natürlich ein denkwürdiger Befund.
Mhm. Was ist das Problem? Was sind die Streitfragen?
Es gibt einmal Streitfragen in der Sache. Was steht da eigentlich drin? Ich glaube, es wäre überhaupt kein Problem gewesen, wenn der Bundestag sich darauf verständigt hätte, kurz nach dem 7. Oktober eine Resolution zu machen und zu sagen, im Zeichen des Entsetzens über diesen schrecklichen Angriff auf Israel, im Gedenken an die Opfer, verbunden mit der Forderung, die Geiseln freizulassen, fordert der Bundestag einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus, wo immer man ihm begegnet. Das hätten alle sofort unterschrieben, das wäre sehr schnell über die Bühne gegangen. Was man aber getan hat stattdessen, ist einen langen Maßnahmenkatalog aufzumachen mit nicht nur Dutzenden, ich glaube, das waren am Anfang 50 oder 60 Punkte, die da drin standen. Und da waren Maßnahmen drin, die der Bundestag als Resolution, nicht als Gesetz verabschieden sollte, sondern als eine Resolution, die zum Teil hoch umstritten sind. Ein Punkt, der besonders umstritten ist, ist, wie der Staat etwa im Bereich von Kultur und Wissenschaft das Bekenntnis zu einer ganz bestimmten Definition von Antisemitismus, der sogenannten IRA-Definition, ob der Staat das verbindlich machen kann. Und da gibt es sehr viel Widerstand, sehr viel Proteste dagegen aus Wissenschaft, aus Kultur. Wissenschaft, die natürlich sehen, was da für Kämpfe stattfinden. Das haben wir in der Diskussion, in dem Skandal, muss man sagen, gesehen um das Bundesforschungsministerium, wo versucht wurde, einzelne Wissenschaftler, die sich da kritisch geäußert hatten, irgendwo den Fördermittel zu entziehen. Das alles spielt da jetzt rein. Aber es geht im Kern um die sehr umstrittene Frage, was ist eigentlich Antisemitismus? Und wie grenzt man Antisemitismus ab von politisch motivierter Kritik an israelischer Kriegsführung oder israelischer Besatzung in Gaza und im Westjordanland? Das ist eine gesellschaftlich, politisch, auch wissenschaftlich hoch umstrittene Frage. Und dass der Bundestag da vorhatte, eben eine auch wissenschaftlich ausgesprochen umstrittene Definition für verbindlich zu erklären, das hat im Kern für sehr viele Auseinandersetzungen gesorgt. Und wenn es tatsächlich scheitert, dann scheint es mir, wird es daran scheitern.
Es ist natürlich wirklich schwierig, dieses Bedürfnis auch vieler Betroffener, aber auch darüber hinaus, dass es eben nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt, diesem Bedürfnis irgendwie Rechnung zu tragen, also auch politisch klar zu machen, zu zeigen, es hat Konsequenzen. Aber sich auf diese Konsequenzen vernünftig zu verständigen zu können, ohne Freiheiten einzuschränken, die uns wichtig sind.
Also es gibt bestimmte Dinge. Wir sind alle uns einig, dass wir gegen Rassismus sind. Wir sind alle uns einig, dass wir gegen Frauenfeindlichkeit sind. Das sind Themen, die zum Beispiel im Mittelpunkt eines von Bundesinnenministerium geplanten Demokratiefördergesetzes stehen. Da gibt es eine ganz ähnliche Diskussion. Inwieweit soll der Staat jetzt eigentlich vorgeben, was genau ist Rassismus, was genau ist Frauenfeindlichkeit? Inwieweit soll der Staat entscheiden, wir fördern jetzt zum Beispiel zivilgesellschaftliche Institutionen, die mit einem ganz bestimmten Verständnis Rassismus bekämpfen oder definieren, was sie für Frauenfeindlichkeit halten? Das ist da in Ansätzen erkennbar, aber diese Diskussion ist viel schärfer und auch viel weiter vorangeschritten, wenn es um das Thema Antisemitismus geht. Da gibt es ja inzwischen ein ganzes Netzwerk von Antisemitismusbeauftragten auf Bundesebene, auf Landesebene. Da gibt es eben die Versuche von Kulturbehörden, von Kulturministerien, dem Kultursenator hier über Förderklauseln eben die bestimmte Definition von Antisemitismus vorgeben, in diese zivilgesellschaftlichen Diskussionsräume hinein zu regieren, so kann man das, glaube ich, sagen. Und immer geht es ja darum, dann bei diesen Diskussionen, das ist immer die Streitfrage, wie ist diese Grenze zwischen klassischem Antisemitismus und Kritik an israelischer Kriegsführung und Besatzungspolitik? Und das ist nun mal eine Frage, die in diesen Tagen natürlich, ich würde sagen, aus guten Gründen Gegenstand von sehr scharfen Diskussionen ist und die müssen, glaube ich, in Freiräumen ausgetragen werden. Deshalb gehöre ich auch zu denen, die diese Bestrebungen, die da hinter dieser Resolution stehen, immer sehr kritisch gesehen haben.
Also eine Frage, die wir auf jeden Fall auch noch sehr intensiv weiter diskutieren werden und müssen, auch in Sendungen wie diesen, die jetzt zu Ende geht. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Stefan Detjen, dass er heute hier unser Gast war. Schön, dass Sie da waren.
Sehr gerne.